Liebe Gemeinde, es ist fertig. Mein kleiner Enkel legt den Buntstift zur Seite, strahlt, ist glücklich. Den ganzen Morgen lang hat er gemalt. Und jetzt ist dieses Bild endlich fertig geworden. Und er hat ganz viele Menschen gemalt. Kleine und große, dünne und dicke, Männer, Frauen. Und die feiern miteinander Fest. Und alle sehen fröhlich aus. Herrlich, wenn man dieses Bild so sieht. Und er selbst, er ist mindestens genauso glücklich, weil das Bild so geworden ist, wie er es sich vorgestellt hat. Fertig. Und sein Blick sagt, ich bin so richtig zufrieden. Mit mir, mit der Welt, mit allem bin ich einverstanden. Das sind so richtig wunderschöne Momente, finde ich. Wenn so ein Mensch ganz zufrieden ist mit sich, mit anderen, mit Gott und der Welt. Ich erinnere mich gerne an so friedvolle Momente. Ich träume dann so ein bisschen leise vor mich hin. Vielleicht träumt ihr, träumen Sie heute Morgen so ein bisschen mit mir mit. Es gibt einen wunderbaren Satz von Fulbert Stefinski, der sagt über die Kirche, das ist das Haus, das die Träume verwaltet. Kirche, eine Versammlung von Träumenden. Christen haben Bilder, Geschichten von dem, was noch nicht erschienen ist, so wie das Reich des Friedens, von dem wir doch alle träumen. Insbesondere in Tagen wie diesen. Und dieser Abschnitt, der vor langer, langer Zeit ausgesucht worden ist für diesen Sonntag, lädt uns ein zu träumen. Vermischt mit einer Aktualität, die es in sich hat. Der Überfall Russlands auf die Ukraine beschäftigt uns immer noch. Der Terror der Hamas jährt sich. Die innerdeutsche Grenze, das Jubiläum feiern wir und haben wir gefeiert in diesen Tagen. Die Frage, wie soll es nach der Wahl Trumps weitergehen? Der Bruch der Ampelkoalition. Vielleicht sind die Träume und Wünsche nach Frieden in diesen Tagen noch deutlicher zu spüren als sonst. Und vielleicht träumen wir, was möglich sein könnte, wenn wir uns diesen Satz von Fulbert Stefinski zu eigen machen, die Kirche ist das Haus, das die Träume verwaltet. Und wo Christen träumen, da kommt die Welt in Bewegung. Und wo Juden und Christen gemeinsam träumen, da setzt die Umwandlung ein. So wie in diesem prophetischen Wort aus Micha 4. Der Prophet träumt ja auch, wenn es dort heißt, in den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt. Lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Ländern. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Dieses Bildmotiv Schwerter zu Pflugscharen ist ja auch Teil meiner oder auch sehr wahrscheinlich unserer Geschichte. Eine Geschichte, die zu uns gehört und uns geprägt hat und für die wir dankbar sein können. 1980. Der Dresdner Pfarrer Harald Brettschneider gab für die Friedensdekade den Aufnäher Schwerter zu Pflugscharen mit dem Entwurf des sowjetischen Künstlers Jewgeni Vucetic in Auftrag. 200.000 Aufnäher sind dann von der Herrnhuter Brüdergemeinde gedruckt worden. 200.000 Stück. Und der Aufnäher sollte ein Zeichen gegen die Aufrüstung sein. 1981 wurde dieser Aufnäher vom DDR-Regime verboten. Und trotzdem wurde er ganz schnell zu einem Symbol der friedlichen Revolution. Menschen versammelten sich heimlich in Kirchengemeinden, leisteten friedlich Widerstand. Eine Nachbarin von uns wohnt einige Häuser weiter und war damals in dieser Friedensbewegung aktiv, erzählte mir gestern noch davon, was sie denn da alles miteinander erlebt und erfahren haben. Zum Kirchentag in Wittenberg 83 wurde dann symbolisch ein Schwert in eine Pflugschar umgeschmiedet. 89, die Mauer fällt. Mit einem einzigen Bibelwort gerät eine ganze Diktatur ins Wanken. Freunde und Familien haben gefeiert. Ich lebte damals in Bad Hersfeld. Mein Freund und Kollege aus Eisenach ist gekommen, wir sind uns in die Arme gefallen. Ich werde dieses Bild an dem Abend, an diesem Sonntagabend nie vergessen. Ein Geschenk des Himmels. Freiheit. Endlich. Wenn dieser Pfarrer Harald Brettschneider heute auf diese Zeit zurückschaut, dann betont er, wir dürfen die Kraft der Gewaltlosigkeit nicht vergessen. Kirche, das Haus, das die Träume verwaltet. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Niemand wird sie erschrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat geredet. Micha hofft auf eine bessere Welt. Gewaltlosigkeit, Frieden, das war nie einfach. Heute nicht, damals auch nicht. Auch in der Zeit, in der der Prophet mit Micha lebte, in dem diese Worte ihm zugeschrieben werden, er lebte in Israel zur Zeit der großen Könige, prangert er die Gewalt an, im Kleinen wie im Großen. Er kritisiert Missstände im alten Israel, die reiche Oberschicht bereichert sich am Besitz der armen Landbevölkerung. Landwirte werden unterdrückt, ihre Länder und Häuser der Obrigkeit zugesprochen, ihre Einnahmen kommen dem Staat zugute, schon damals. Enteignung, Bodenreform und nicht Gottes Gebote stehen im Mittelpunkt, sondern Reichtum, Gewinn. Aber Micha gibt die Hoffnung nicht auf. Er hofft auf eine Welt, in der die Menschen gleichberechtigt leben. Er hofft auf eine Welt, in der das Recht geachtet wird. Eine Welt, in der niemand über andere regiert. In der Frieden herrscht, keine Unterdrückung. In der niemand über einen anderen hinaus sie ausbeutet, die Kleinen. Jeder hat seinen Weinstock. Jede ihren Feigenbaum. Alle Völker kommen zusammen. Und Michas Zukunftsvision beginnt mit einem kleinen Berg. Auf einem kleinen Berg. Aus der Sicht der damaligen Großreiche, Babylon, Persien, ein absolut unbedeutender Hügel. Kleiner als die Hügel in Siegen. Kein Kapitol, keine Harthöhe. Dieser kleine Tempelberg wird zum höchsten Berg erhöht und alle Welt strömt dorthin. Alle Welt. Und deshalb geht uns dieses Bild auch heute noch an, auf dieser Suche nach dem Frieden in der Welt. Uns allen gilt diese Aufforderung aus der Bibel: Suche den Frieden und jage ihm nach. Ich möchte es versuchen, in einem Satz zu bündeln. So leben wir vom Ursprung her, träumend dem Ziel entgegen, feiern miteinander auf dem Weg und lassen uns überraschen. So leben wir vom Ursprung her. Die Bibel entwirft ja viele Bilder, Träume, Visionen. Manchmal sind es traumhaft schöne Bilder. Und sie tragen immer diesen Frieden Gottes in sich, so wie ein Gen. Und wenn Paulus vom Frieden Gottes spricht, als Frucht des Geistes, dann kommt es ihm darauf an, den Ursprung und die Herkunft dieses Friedens zu klären. Lass es mich überspitzt sagen. Ein Apfelbaum trägt Äpfel. Ein Pflaumenbaum trägt keine Kirschen, sondern Pflaumen. Das ist genetisch festgelegt. Er kann nicht anders. Und von den Früchten her kann man sagen, eine Kastanie, die kommt von einem richtig Kastanienbaum. Genetisch festgelegt. Das hat er quasi in den Genen. Für Christen gilt, wenn wir dieses Bild von dem Apostel Paulus aufgreifen, Frieden liegt uns quasi in den Genen, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Für Christen gilt, sie sind aus dem Geist Gottes gezeugt. Frieden hat uns Gott in unsere Gene hineingelegt. Deswegen lebt ihn aus. Und Neid, Hass, Zersplitterungen, all das legt der Apostel Paulus zurück auf eine Lebensweise, die eben in Galater 5 auf den Geist Gottes verzichtet. So leben wir von unserem Ursprung her, träumend dem Ziel entgegen. Da werden ja wunderbare Bilder, Visionen, Träume in der Bibel entworfen. Fantastische Bilder einer Kontrastgesellschaft, Schwerter zu Pflugscharen, sitzend unter dem Weinstock mit einem Feigenbaum in Begriff von Frieden. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Tränen werden endgültig abgewischt. Löwe und Lamm wohnen beieinander. Der Kampf um die Vorherrschaft ist endlich zu Ende. Diese biblischen Visionen von einem gewaltlosen Leben sind keineswegs nur nette Träume. Wer die Hoffnung mit anderen teilt, dass Frieden und Versöhnung möglich sind, der muss nicht zwangsläufig naiv sein. Wer sagt, dass Träume naiv sind? Vielmehr wird doch der, der diese Vision in sich trägt, sich eben nicht an die Bilder der Gewalt gewöhnen wollen. Und diese biblischen Visionen, sie lassen die Chance aufleuchten, dass es zwischen Kampf und Flucht eine dritte Möglichkeit, eine dritte Option gibt. Und wir Christen nehmen diese Welt deswegen nicht einfach so hin, wie sie ist. Wir zählen zu denen, die die Träume vom Frieden verwalten, teilen und andere mit hineinnehmen wollen. Und deswegen das Dritte. So leben wir vom Ursprung her, träumend dem Ziel entgegen und feiern miteinander auf dem Weg. Jeder Gottesdienst ist ein Fest. Ein Fest, in dem wir Gottes Verheißungen feiern. Indem wir Gottes Träume verwalten, indem wir darum beten, dass Gottes Friedensreich Wirklichkeit wird. Wir feiern Gottes Frieden an jedem Sonntag und darüber hinaus in unseren Gemeinden, Kirchen, in Gottesdiensten, solange wir leben und dann endgültig in Gottes Herrlichkeit. Auf dieses Ziel hin feiern wir. Und wir versuchen hier jetzt schon und heute schon in der Kraft Gottes Gewalt und Feindschaft und Krieg zu überwinden. Deswegen, so leben wir vom Ursprung her, träumend dem Ziel entgegen, feiern miteinander auf dem Weg und lassen uns überraschen. Wir hatten alles geplant. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Es ist egal, wer aus der damaligen Führungsriege der DDR diese Worte im Herbst 89 gesagt hat, die mir mein Freund was Eisenach dann auch weitererzählt hat. Sie treffen diesen Kern des Geschehens. Die Kampfgruppen standen bereit, nicht nur in Leipzig und Eisenach. Die Volksarmee war alarmiert. Die Krankenhäuser hatten Stationen freigeräumt. Blutkonserven für Schussverletzte, die waren da. Ganz, ganz viele. Sie waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Am 25. September 1989 wagten es die Teilnehmer des Friedensgebetes in der Leipziger Nikolaikirche zum ersten Mal auf dem Leipziger Ring zu demonstrieren. Zaghaft gingen sie los. An den roten Ampeln blieb man stehen, wartete, bis es grün wird. Am 9. Oktober gehörte bereits der ganze Leipziger Ring den Demonstranten. Die befürchtete Eskalation, sie blieb aus. Kerzen und Gebete hatten die Befehlshaber verunsichert und die Demonstranten gewaltlos bleiben lassen. Martin Luther King schreibt: Ich träume auch heute noch davon, dass eines Tages der Krieg ein Ende nehmen wird. Dass die Männer ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Dass kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben und nicht mehr Krieg lernen wird. Ich träume auch heute noch davon, dass eines Tages das Lamm und der Löwe sich miteinander niederlegen werden und dann jeglicher unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen wird ohne Scheu. Ich träume noch heute davon, dass die Herrlichkeit des Herrn offenbart werde und alles Fleisch miteinander zu sehen wird. Mit diesem Glauben wird es uns gelingen, den Tag noch schneller herbeizuführen, an dem Frieden auf Erden ist. Es wird ein ruhmvoller Tag sein. Die Morgensterne werden miteinander singen und alle Kinder Gottes vor Freude jauchzen. Irgendwie erinnert mich dieser Traum an das Bild meines Enkels. Amen.